Radio SRF.
Uhr Radio SRF, Echo der Zeit. Lasst die Waffen ruhen, fordert Kurdenführer Öcalan von seinen Kämpfern in der Türkei. Das ist nicht das erste Mal, aber...
Dieser Aufruf hebt sich von den anderen deswegen heraus, weil er sozusagen am Ende eines Gesprächsprozesses zwischen Öcalan und dem türkischen Staat steht,
sagt die kurdischstämmige Politexpertin. Wir haben einen Plan B, sagen die zyprischen Parteien. Ein neuer Fonds soll die Euro-Länder überzeugen, die Insel aus dem Schuldenloch zu retten. Und wir sind Sri Lanka. Das könnte die Familie Rajapakse sagen.
At the end of the day, they control everything and therefore they have to account for everything.
Die kontrollieren schlicht alles, sagt der Experte in Colombo. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Heute ist kurdisches Neujahr und ein historischer Tag, zumindest in den Augen des Kurdenführers Abdullah Öcalan. Er hat heute eine Waffenruhe angekündigt und die PKK-Kämpfer aufgefordert, sich aus der Türkei zurückzuziehen. Selma Üzük von der AD.
Hunderttausende Kurden warteten gespannt auf die Botschaft von PKK-Chef Öcalan. Aus der ganzen Türkei waren sie extra zur Massenkundgebung nach Diyarbakır gekommen. Schon Anfang der Woche hatte Öcalan aus dem Gefängnis eine Nachricht veröffentlicht, dass es heute am persisch-kurdischen Neujahrsfest eine historische Botschaft geben wird. Am Morgen wurde der Brief dann verlesen. Erst auf Kurdisch, dann auf Türkisch.
Artık yeni bir dönem başlıyor. Silah değil, siyaset öne çıkıyor.
Es sei an der Zeit, nicht mehr mit Waffen zu sprechen, sondern mit Argumenten. Die Völker Anatoliens sollten miteinander in Frieden leben, ohne Gewalt. Es sei der Zeitpunkt erreicht, dass sich die kurdischen Kämpfer in den Irak zurückzögen. Der Zeitpunkt für eine neue Ära sei gekommen. Die Masse brach in Jubel aus. Fahnen wurden geschwungen. Auf diesen Moment hatten sie lange gewartet. Sogar der türkische Ministerpräsident Erdogan äußerte sich zur Kundgebung Öcalans.
Türk bayrağının orada olmayışı aslında...
Dass es auf der Massendemonstration keine einzige türkische Fahne gab, ist meiner Ansicht nach die Provokation einiger Kreise, die diesen Prozess nach wie vor negativ beeinflussen wollen. Öcalan deutet in seiner Botschaft das Motto »Ein Vaterland, ein Staat« an. Doch dass es keine türkischen Fahnen dort gab, steht im Widerspruch zu dieser Botschaft. Meine Hoffnung ist die, dass auch dies im Laufe der Zeit behoben wird und der in unserem Land vorhandene 30-jährige Konflikt sehr bald endgültig beigelegt wird.
30 yıldır yaşanan sıkıntıyı böylece bir an önce aşmış oluruz diyoruz.
Nach dem historischen Ereignis heute soll jetzt möglichst bald eine Kommission gegründet werden, die den Friedensprozess begleiten soll. Spätestens bis Juli, August sollen die PKK-Kämpfer die Türkei verlassen und in den Nordirak gehen.
Welche Chancen bietet dieser Waffenstillstand? Das ist eine der Fragen, über die wir hier im Echo der Zeit sprechen. Gleich nach den Nachrichten mit Christian Lüscher.
Der Nationalrat hat sich für die Pädophilen-Initiative ausgesprochen. Die Initiative verlangt, dass verurteilte pädosexuelle Straftäter nie mehr mit Kindern arbeiten dürfen. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten mit Minderjährigen dürften sie nicht mehr ausüben. Der Entscheid fiel knapp, mit 82 zu 79 Stimmen bei 14 Enthaltungen. Ein Gegenvorschlag wurde abgelehnt. Justizministerin Simonetta Sommaruga meinte dazu:
Alle waren sich einig, dass Handlungsbedarf besteht, aber der Weg, wie wir zu diesem Ziel kommen, da war man sich offenbar heute nicht einig und auch dieser knappe Entscheid zeigt, dass der Weg offenbar noch nicht klar vorgezeichnet ist.
Der Ständerat hat sich gegen die sogenannte 1 zu 12 Volksinitiative für gerechte Löhne ausgesprochen, wie zuvor schon der Nationalrat. Eine Mehrheit des Ständerats war der Meinung, dass die Initiative zu leicht umgangen werden könnte. Die 1 zu 12 Initiative der Jungsozialisten verlangt, dass in einer Firma der höchste Lohn nicht mehr betragen darf als das Zwölffache des tiefsten Lohnes. Die Wettbewerbskommission WEKO soll ungerechtfertigte Preisabsprachen unter Firmen nicht mehr beweisen müssen. Diese Meinung ist der Ständerat. Stattdessen sollen die Unternehmen belegen, dass sie nur Preisabsprachen vornehmen, die dem Markt nicht schaden. Der Ständerat folgt damit dem Vorschlag des Bundesrats. Dieser möchte mit der Änderung des Wettbewerbsrechts die Arbeit der WEKO vereinfachen. Die UNO untersucht Vorwürfe, wonach im Syrien-Konflikt beide Seiten Chemiewaffen eingesetzt haben sollen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon kündigte vor Reportern in New York an, man entspreche damit einem Wunsch der syrischen Regierung. Regime und Opposition in Syrien werfen sich gegenseitig vor, Granaten mit chemischen Kampfstoffen einzusetzen. Die UNO werde nun eine unabhängige Untersuchungskommission nach Syrien entsenden, sagte Ban weiter. Der UNO-Menschenrechtsrat in Genf hat die Regierung von Sri Lanka aufgefordert, Menschenrechtsverletzungen während des Bürgerkriegs gegen die Tamil Tigers abzuklären. Eine von den USA eingebrachte Resolution wurde mit 25-13 Stimmen angenommen. Die Resolution bezieht sich auf einen UNO-Bericht, wonach während des Bürgerkriegs tausende Zivilisten umgekommen seien. Sexualstraftäter werden in Indien härter bestraft. Das indische Parlament hat einem entsprechenden Gesetzespaket zugestimmt. Dieses umfasse längere Haftstrafen und in besonders schweren Fällen die Todesstrafe für Vergewaltiger, sagte der indische Innenminister in Neu-Delhi. Die indische Regierung hatte die Verschärfungen nach der tödlichen Massenvergewaltigung im Dezember verabschiedet, nun mussten sie noch vom Parlament bestätigt werden. Im zweiten Anlauf hat das Bundesverwaltungsgericht der Lieferung von Kundendaten der Bank Credit Suisse an die USA zugestimmt. Nach Meinung des Gerichts genügt das Amtshilfegesuch der US-Steuerbehörde nun den Anforderungen. Die jetzt aufgeführten Kriterien seien geeignet, Kunden zu identifizieren. Die USA werfen der Credit Suisse vor, US-Kunden geholfen zu haben, Gelder vor den Steuerbehörden zu verstecken. Der mutmaßliche Täter von Menznau hat sich offenbar selbst erschossen. Ob es sich um einen Unfall oder einen Suizid handelt, ist noch unklar. Dies gab die Luzerner Staatsanwaltschaft bekannt. Dritte hätten mit dem Tod des 42-Jährigen nichts zu tun. Zum Tatmotiv gäbe es weiterhin keine Hinweise. Der Schütze hat in der Firma Kronospan in Menznau 4 Personen getötet und 6 weitere verletzt. In einem Spital in Italien ist der frühere Spitzenleichtathlet Pietro Mennea nach langer Krankheit 61-jährig gestorben. An den Olympischen Spielen 1980 in Moskau gewann er die Goldmedaille über 200 Meter. 1979 stellte Mennea in Mexiko mit 19,72 Sekunden einen 200-Meter-Weltrekord auf, der 17 Jahre lang nicht unterboten wurde. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 7.762 Punkten, minus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 14.464 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 22,24 gehandelt und der Dollar zu 94,68 Rappen. Das Wetter am Freitag trotz Wolkenfeldern freundlich und zeitweise sonnig bei 12 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News. Was ist sie wert? Die Frage zur angekündigten Waffenruhe der Kurden in der Türkei. Was ist er wert? Die Frage zum Plan B aus Nikosia. Was ist fair? Die Frage zum neuen Wettbewerbsregeln in der Schweiz. Dann
Wettbewerb, Veränderungen, tägliches Auseinandersetzen mit Produktivität, Kosteneinsparungen, sich agil aufstellen, fit für die Zukunft, proaktives Denken.
Die Alpik-Chefin über all die neuen Regeln in der Strombranche. Die Regeln bestimmt eine Familie, Demokratie in Sri Lanka. Und mit dem Tramli zum Central Park, der Basler Traum von Rhinehatten. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter srf.ch. Kurdenführer Abdullah Öcalan hat also einen Waffenruhe verkündet. Der Waffenstillstand soll ein Schritt sein auf dem Weg, den fast 30 Jahre langen und blutigen Kurdenkonflikt zu beenden. Gülistan Gürbey ist selbst kurdischstämmig und lehrt Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Ich habe sie gefragt, wie entscheidend ist dieser Waffenstillstand?
Der Schritt ist entscheidend deswegen, weil er den Weg für eine politische Verregelung des gesamten Konfliktes ebnen kann. Insofern hat er eine Bedeutung, die nicht zu unterschätzen wäre.
Aber es ist nicht die erste Waffenruhe, die die PKK ankündigt. Frühere Waffenstillstände haben ja nie gehalten.
Ja, das ist richtig. Dieser Aufruf zum Waffenstillstand hebt sich von den anderen deswegen heraus, weil er sozusagen am Ende eines Gesprächsprozesses zwischen Öcalan und dem türkischen Staat steht, was vorher nicht der Fall gewesen ist in diesem Ausmaße. Es werden ja die Gespräche mindestens seit 5 Monaten geführt, intensiv. Deswegen ist dieser Hintergrund, der Entstehungsprozess dieses Aufrufs wichtig und ist natürlich auch eingebettet in die regionalen Entwicklungen, sprich in besonderer Weise in den syrischen Bürgerkrieg, der sozusagen die Kurdenfrage nochmal sehr stark aufleben lassen hat.
Öcalan ist ja in den Augen der Türkei ein verurteilter Terrorist. Wie kommt es, dass man trotzdem mit ihm spricht und ihn eben jetzt heute auch aus der Zelle heraus sozusagen sich an seine Anhänger richten lässt?
Naja, das hat natürlich mehrere Gründe. Ob Terrorist oder kein Terrorist spielt zunächst einmal eine sekundäre Rolle, wenn Entwicklungen im Gange sind, die sozusagen die nationalen Interessen betreffen. Es hat in erster Linie damit zu tun, dass der Bürgerkrieg in Syrien einen extremen Anpassungsdruck auf das politische Handeln in der Türkei ausgelöst hat. Dieser Bürgerkrieg hat ermöglicht, dass die PKK als regionaler Akteur an Bedeutung gewonnen hat, mittlerweile eine führende Rolle in den syrisch-kurdischen Gebieten eingenommen hat und die Angst auf türkischer Seite dahingehend besteht, dass nun auch in Syrien möglicherweise unter der Anleitung der PKK eine zweite kurdische Autonomie, wie im irakisch-kurdischen Teil entstehen könnte, mit eventuellen Auswirkungen auf die Kurden in der Türkei selbst. Es geht also darum, vor allen Dingen diesen Entwicklungen vorzubeugen, deren Auswirkungen nicht abzusehen wären für die interne Entwicklung des Kurdenkonfliktes im eigenen Lande.
Nun sitzt Abdullah Öcalan seit 14 Jahren in einem türkischen Gefängnis. Spricht er denn überhaupt noch für die gesamte PKK?
Eins muss man sagen, die Tatsache, dass der Staat mit Öcalan sozusagen Gespräche führt, zeigt ja im Grunde genommen, dass diese Person tatsächlich auch eine Schlüsselfigur ist auf dem Wege zu einer Verriegelung überhaupt. Und das ist nicht nur Symbolfigur geworden, sondern man muss auf jeden Fall auch konstatieren, dass ein wichtiger Teil der kurdischen Bevölkerung hinter ihm steht. Die PKK hat eine gesellschaftliche Basis, eine politische Basis und an der Spitze steht nach wie vor schon. Solange Öcalan am Leben ist, wird es auch schwierig werden, glaube ich, sich nicht nach seinen Zielen zu richten.
Das heißt, Sie gehen davon aus, dass dieser Prozess nicht durch Splittergruppen innerhalb der PKK torpediert wird?
Naja, das ist natürlich nicht auszuschließen, wenn man die Entwicklungen in der Vergangenheit vor Augen führt. Das ist ja schon mal passiert. Bei dem ersten Waffenstillstand 1993 ist ja praktisch zunichte geführt worden durch einen Angriff eben aus einem Teil der PKK. Das kann durchaus passieren, das kann aber genauso auch von der anderen Seite kommen, von ultranationalistischen Kräften. Torpeditionsversuche kann es geben. Wichtig ist hier, inwieweit tatsächlich der politische Wille auf beiden Seiten dahinter steckt, diesen Prozess, der jetzt ja ambitioniert ist, weiter zu verfolgen.
Vorderhand ist dieser Waffenstillstand ja einseitig angekündigt worden. Welche Gegenleistungen braucht es denn von der türkischen Seite, dass dieser Waffenstillstand hält, dass es zu einem Prozess kommt?
Ein Gewaltverzicht auf Seiten des Staates wird es benötigen. Und möglicherweise die Einschaltung des türkischen Parlaments bzw. eine parlamentarische Entscheidung, auf deren Grundlage der Prozess des Rückzuges gesichert und kontrolliert gehandhabt werden kann.
Hat die Regierung von Ministerpräsident Erdogan denn eine breite Unterstützung in der türkischen Bevölkerung für diesen Prozess?
Ja, also gewissermaßen schon, aber andererseits muss man sagen, dass es in der politischen Opposition eher schon viel Gegenwind bekommen hat mittlerweile und das auch weiterhin möglicherweise zunehmen wird. Insofern wird es auch schwierig werden, ja, mit konkreten Schritten diesen Prozess voranzubringen. Aber ich denke trotzdem, wenn der politische Wille da ist, dass auch ein Weg sich finden lassen wird.
Die kurdischstämmige Politologin Gülistan Gürbey, sie ist Professorin an der Freien Universität Berlin. In der zyprischen Hauptstadt Nikosia, in Brüssel und in Moskau wurde in den letzten Tagen fieberhaft nach einem Ausweg aus der Sackgasse gesucht, in die sich Zypern diese Woche manövriert hat. Zur Erinnerung, Zypern erhält ein Hilfspaket von 10 Milliarden Euro, wenn es selbst 5,8 Milliarden beisteuert. Der Plan war, dafür auf die Einlagen von Bankkunden zuzugreifen. Doch dieser Plan fiel im zyprischen Parlament durch. Heute nun haben sich die politischen Parteien in Nikosia auf einen Plan B geeinigt, einen Fonds, der unter anderem von der Kirche und von Rentenkassen gespiesen werden soll. Ich bin jetzt verbunden mit Gerd Höhler, Wirtschaftskorrespondent in Nikosia. Herr Höhler, wer muss denn wie viel in diesen Fonds einzahlen?
Das ist noch unklar. Die Konzeption dieses Solidaritätsfonds, die ist bisher nur schemenhaft bekannt, obwohl die Parteiführer und der zyprische Staatspräsident Anastasiadis sich heute Vormittag auf dieses Konzept grundsätzlich geeinigt haben und obwohl dieser Plan heute Abend vom zyprischen Parlament verabschiedet werden sollte, ist nun wieder alles in der Luft. Es wird man kann fast sagen, statt der Parlamentssitzung in etwa einer Dreiviertelstunde eine Telefonkonferenz der Eurogruppe geben. Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass dieses nur schemenhaft bekannte Konzept der zyprischen Regierung wohl nicht die Zustimmung der Euro-Finanzminister finden wird. Insofern erübrigt sich möglicherweise die Parlamentssitzung, die auch noch gar nicht begonnen hat. Stattdessen haben sich jetzt die Parteiführer wieder im Palais des Staatspräsidenten versammelt. Wieder wird beraten über einen Ausweg aus dieser Lage. Und unterdessen demonstrieren mehrere hundert Menschen vor dem Parlamentsgebäude. Vor allen Dingen sind es Angestellte der zyprischen Banken, die um ihre Jobs fürchten. Eine berechtigte Sorge wahrscheinlich, denn diese Banken stehen nun kürzer denn je vor dem Zusammenbruch.
Schauen wir uns diesen Plan doch nochmal kurz an. 4,8 Milliarden Euro sollen so zusammenkommen, heißt es. Das würde aber heißen, es fehlt immer noch eine Milliarde.
Es fehlt eine Milliarde, wenn diese 4,8 Milliarden überhaupt zusammenkommen, denn da gibt es einige unsichere Posten in dieser Rechnung. Beispielsweise will die zyprische Regierung die künftigen Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung verbriefen und in diesen Fonds einbringen. Der Schönheitsfehler ist nur, erstens weiß man noch gar nicht, wie viel Öl und Gas vor den Küsten Zyperns überhaupt gefunden werden kann. Und zweitens beginnt die Förderung frühestens in 5 bis 6 Jahren. Das ist ein Posten, den die EU ganz sicherlich nicht akzeptieren wird. Und auch die Einbringung der Gelder aus den Rentenkassen, die stößt in vielen europäischen Ländern auf Ablehnung, unter anderem in Berlin. Also die Rechnung geht unter dem Strich wahrscheinlich schon für die 4,8 Milliarden nicht auf. Und wo die restliche Milliarde herkommen soll, ist bisher noch völlig unklar.
Der geplante Griff in die Bankkonten der Bürger, der ist ja in Zypern ausgesprochen schlecht angekommen. Glauben Sie, der Griff in die Rentenkassen kommt besser an?
Nein, natürlich kommt der im Prinzip nicht besser an, wobei sich die Zyprer natürlich die Hoffnung machen, dass dieser Griff in die Rentenkassen so ja gar nicht stattfinden wird, sondern dass diese Gelder eigentlich nur als Garantie hinterlegt werden, dass dann die Renten gesichert sind. Das ist vielleicht eine Hoffnung, die sich so in dieser Form nicht erfüllen wird. Ob dann letztlich die Zwangsabgabe auf die Bankkonten nicht doch kommt, das ist eine Frage, die noch beantwortet werden muss. Vielleicht nicht für die Kleinsparer, die geschont werden könnten, aber für die Großen, für diejenigen, vor allen Dingen die ausländischen Kontoinhaber, die über 100.000 Euro bei zyprischen Banken deponiert haben.
Zugeschaltet ist mir jetzt auch unser Korrespondent in Brüssel, Urs Broder. Gerd Höhler hat soeben gesagt, er glaube nicht, dass man in Brüssel mit diesem Vorschlag zufrieden sein könnte. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, ich habe Herrn Höhler jetzt aufmerksam zugehört. Er hat davon gesprochen, dass der Plan unsicher sei, dass dieser Fonds schemenhaft bekannt sei, nur dass er Schönheitsfehler habe. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Finanzminister der Euro-Länder auf dieser Grundlage weitere 10 Milliarden an Hilfskrediten zusprechen könnten, die Zypern ja zusätzlich auch noch braucht. Es stimmt, die Finanzminister haben für heute Abend eine Telefonkonferenz geplant und da werden sie sich diesen Plan wohl skizzieren lassen. Aber diverse Finanzminister haben auch schon öffentlich gesagt, dass sie eigentlich weiterhin darauf beharren, dass man auch eine Abgabe plant auf die Kontogelder von zyprischen Bankkunden. Und zwar nicht für die Kunden mit weniger als 100.000 Euro auf dem Konto, dafür aber umso mehr für die, die mehr als 100.000 Euro auf ihrem Konto haben. Nun ist aber Europa immer schon der Kompromiss gewesen. Darum würde ich nicht ausschließen, dass man eine Mischformel sucht. Ein bisschen Fonds, auch um den Zyprern ein wenig entgegenzukommen und sehr viel Bankabgabe. So eine Mischung könnte ich mir vorstellen.
Vor der Hand bleibt aber die Drohung der Europäischen Zentralbank aufrecht. Die hat ja heute Morgen gedroht, Zypern nur noch bis am Montag mit Geld zu versorgen. Was würde denn das heißen?
Richtig, aber der Drohung folgte noch ein zweiter Satz. Wir versorgen euch aber weiter mit Cash, wenn ihr ein EU-IWF-Hilfsprogramm akzeptiert. Und damit, glaube ich, verleiht die EZB den Rettungsauflagen der Euro-Finanzminister massiven Nachdruck. Und sie sagt Zypern zwischen den Zeilen wohl auch, sucht eure Rettung nicht in Moskau, sonst könnten wir euch fallen lassen. Und ohne Geld von der EZB sind die Banken Zyperns sofort pleite und dann würden unberechenbare Zustände eintreten. Die Rede ist von Tauschwirtschaft, von der Wiedereinführung eines zyprischen Pfundes und so weiter und so fort und von viel Chaos.
Sie haben Moskau angesprochen. Dort ist heute nicht nur der zyprische Finanzminister, sondern auch EU-Kommissionspräsident Barroso. Welche Position vertritt die EU denn dort in Sachen Zypern?
Barroso kann ja eigentlich als EU-Kommissionspräsident nur die Position der Euro-Länder vertreten. Das heißt, er muss irgendwie für Goodwill sorgen, für die Idee, auch reiche russische Bankkunden in Zypern zur Kasse zu bitten. Das ist keine einfache Aufgabe. Und dass zugleich auch noch der zyprische Finanzminister in Moskau ist derzeit und ein russisches Hilfspaket auslotet für sein Land, das macht die Sache natürlich auch nicht einfacher.
Urs Broder aus Brüssel, besten Dank und besten Dank auch nach Nikosia zu Gerd Höhler. Die Krise Zyperns ist zuallererst eine Bankenkrise. Die Bilanzsumme der zyprischen Banken ist mehr als 7-mal so groß wie die Wirtschaftsleistung des ganzen Landes. Doch das Land tut sich schwer damit, seinen überdimensionierten Bankensektor zu schrumpfen. Maren Peters.
Zypern hat lange gut gelebt von und mit seinen Banken. Lasche Geldwäscheregeln zogen ausländische Investoren an, das brachte Geld ins Land. Kaum ein sauberes, aber ein lukratives Geschäftsmodell. Das hätte noch eine Weile so weitergehen können, wäre nicht Griechenland dazwischen gekommen. Zyprische Banken hätten sehr viel Geld in griechische Staatsanleihen investiert, sagt der Ökonom Georges Viplosch von der Universität Genf.
Cypriot banks have made a lot of lending to Greece when Greece was doing well, especially to the Greek government. And the Cypriot banks were not smart enough to withdraw from Greece.
Doch die Banken hätten es versäumt, sich in der Krise rechtzeitig zurückzuziehen. Beim Schuldenschnitt hätten sie dann sehr viel Geld verloren. Heute seien die zyprischen Banken de facto bankrott, sagt Viplosch.
Essentially bankrupt now.
Niemand will den maroden Banken mehr Geld leihen, denn das Vertrauen an den Finanzmärkten ist dahin. Und auch der zyprische Staat kann nicht einspringen. Er sei viel zu klein und zu verschuldet, um die Banken zu sanieren, sagt Viplosch.
So the Cypriot government doesn't have the resource to reconstruct its own banking system and that's why things become so complicated.
Das Desaster sei eigentlich seit der Griechenland-Krise absehbar gewesen, aber niemand habe sich so recht darum gekümmert. Und jetzt ist guter Rat teuer. Fast die Hälfte des beantragten Hilfsgeldes würde allein die Rettung der zyprischen Banken verschlingen. Darum sei er grundsätzlich dafür, auch die Banken an der Rettung zu beteiligen, sagt Finanzmarktexperte Björn van Rooye vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Die Einlagen der Sparer anzuzapfen, hält er aber für falsch.
Weil es dann immer die Gefahr gibt, dass es zu einem Bankrun kommt, dass die Leute zu den Geldautomaten laufen und versuchen, noch Geld abzuheben. Und das kann sehr, sehr gefährliche Züge annehmen.
Besser wäre es daher, meint van Rooye, die Besitzer von Bankanleihen heranzuziehen.
Das Problem hier war, dass die zypriotischen Banken relativ wenig Bankanleihen begeben hatten.
Sprich, es würde nicht genug Geld für die Rettung zusammenkommen. Das findet auch sein Kollege Viplosch. Dass jetzt die Euro-Länder einspringen wollen, um Zypern am Leben zu halten, hält er für grundlegend falsch. Geld aus Brüssel würde erstens die zyprische Schuldenlast in schwindelnde Höhen treiben und damit auch noch den Staat in den Bankrott treiben und zweitens die Probleme des maroden Bankensystems nicht lösen. Für Viplosch gibt es deshalb nur eine Lösung. Zypern müsse die Großbanken in den Konkurs schicken.
The Cypriot governments must default first and then lend some money to reconstruct its banking system in an efficient way.
Die Banken müssten sich gesund schrumpfen, mit Hilfe von Notkrediten der Europäischen Zentralbank. Doch das wäre das Ende des Finanzplatzes Zypern. Die Insel habe eine Dekade gut von und mit ihren krummen Finanzgeschäften gelebt, sagt Ökonom Viplosch.
The Cypriots enjoyed a decade of good life.
Aber es sei klar gewesen, dass das nicht ewig so weitergehen könne. Und was bliebe der Insel dann? Viplosch zögert nicht mit der Antwort. Zypern habe schöne Strände und feine Früchte. Auch damit könne man überleben.
Die zyprischen Banken schrumpfen, fordert also der Ökonom auch zugunsten von Europa. Urs Broder in Brüssel, wieso zwingt denn Brüssel Zypern nicht einfach, seine Banken zu verkleinern?
Das tun die Euro-Länder eigentlich ja faktisch, wenn sie eine solche Bankenabgabe vor allem auch auf die Bankkonten von reichen Ausländern fordern. Mit dieser Abgabe würde der Bankenplatz an Attraktivität einbüßen. Das wäre der Startschuss zu einer Schrumpfkur, wenn auch nicht zu einer so schnellen Schrumpfkur, wie sie jetzt der Ökonom gefordert hat, den wir eben gehört haben.
Die radikalste Maßnahme zur Lösung der Zypern-Krise wäre, und die wird immer mal wieder diskutiert, das Land zum Austritt aus der Eurozone zu drängen. Wäre es nicht letztlich auch die konsequenteste?
Vielleicht, aber zu einem Euro-Austritt kann man ein Land rein rechtlich nicht zwingen. Und ich glaube nach wie vor, dass das auch niemand wollen kann in der EU. Zu unvorhersehbar wären die Folgen für die Eurozone, für die Gemeinschaftswährung und auch für die EU als Ganze, für die EU als Ganzes, für die EU als politisches Projekt, wenn ein Land den Euro aufgeben müsste und dann vielleicht sogar der EU den Rücken zukehren würde.
Besten Dank nach Brüssel. Urs Bruder war das, unser EU-Korrespondent. Es ist 18.25 Uhr, Sie hören Echo der Zeit von Radio SRF. Hier geht es weiter mit Umdenken beim Kartellrecht, Umdenken in der Strombranche, fehlendem Umdenken in Sri Lanka und grünen Träumen in Basel. Absprachen zwischen Unternehmen, die den Wettbewerb verhindern, sind verboten, so steht es im Kartellrecht. Allerdings greift dieses Gesetz zu wenig und so hat der Ständerat nun eine Revision in Angriff genommen, die einiges auf den Kopf stellt. Die Beweislast zum Beispiel neu, müssen nun auch Unternehmen beweisen, dass sie den Wettbewerb mit ihrem Verhalten nicht verhindern. Thomas Oberer.
Das Kartellrecht ist ein sperriges Geschäft, komplex und juristisch knifflig. Für Volkswirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann hat die Kartellrechtrevision deshalb ein klares Ziel.
Wir erreichen mit dieser Reform auf jeden Fall eine Vereinfachung und auch eine Beschleunigung. Und gleichzeitig lassen wir aber effiziente Absprachen weiterhin zu.
Der Bundesrat will dazu die Wettbewerbskommission aufwerten. Sie soll bei Kartellverstößen Untersuchungen führen und Strafanträge stellen. Ein neu geschaffenes Wettbewerbsgericht soll diese Anträge dann beurteilen und den endgültigen Entscheid fällen. Doch dies geht dem Ständerat zu weit. Er will nur eine sanfte Reform. Ein Wettbewerbsgericht lehnt er ab. Die Basler SP-Ständerätin Anita Fetz.
Der Aufwand, die Bürokratie, die damit entstanden wäre, steht in keinem Verhältnis zur griffigeren Durchsetzung des Kartellrechts. Das hätte einfach zu längeren Verfahrenszeiten geführt.
Damit die Wettbewerbskommission WEKO trotzdem besser arbeiten kann, soll sie von heute 12 auf 9 nur noch 5 Personen verkleinert werden. Die Vertreter von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden sollen ausscheiden. Die neuen Mitglieder sollen dafür ihr Amt halb- oder vollamtlich ausfüllen. Kleiner und effizienter, das sei der richtige Weg, sagte frühere WEKO-Präsident Walter Stoffel.
Es ist wichtig, dass die Behörde eine Größe hat, welche wirklich eine Führung der Behörde ermöglicht und welche ein Einsatz des einzelnen Mitgliedes wirklich sinnvoll macht. Das ist wie bei Verwaltungsräten. Wenn die Behörden zu groß sind, führt das dazu, dass sich die einzelnen Mitglieder nicht mehr wirklich einsetzen und einbringen können. Eine kleinere Behörde von 5 Leuten wäre hier optimal.
Doch die Kartellgesetzrevision bringt noch eine weitere wichtige Neuerung. Die schädlichsten Kartellabsprachen zwischen verschiedenen Firmen sollen neu grundsätzlich verboten werden. Die Beweislast soll in Zukunft auch bei den Unternehmen und nicht nur bei der WEKO liegen. Die Unternehmen müssen nachweisen, dass ihr Verhalten dem Wettbewerb nicht schadet. Dem stellt sich vor allem der Schweizerische Gewerbeverband entgegen. Die kleineren Firmen würden damit überfordert, sagt dazu der Schweizer SVP-Ständerat Peter Föhn.
In Wirklichkeit aber sind die KMU die Leidtragenden. Sie können sich keine teuren Anwälte und Ökonomen leisten, die ihnen sagen, ob eine Abrede volkswirtschaftlich effizient ist oder nicht.
Der frühere WEKO-Präsident Walter Stoffel widerspricht. Die Umkehr der Beweislast sei zumutbar.
Eine klare Rollenverteilung, die sich aus einer Norm ergibt, führt immer zu einer Vereinfachung und davon profitieren alle. Die kleinen Unternehmen wissen sehr wohl, weshalb in ihrem Fall eine besondere Situation vorliegt, die vielleicht eine Rechtfertigung mit sich bringen würde. Und das können sie auch ohne weiteres darlegen.
Wichtig ist, können Unternehmen aufzeigen, dass die Absprache zum Beispiel bei einem Bauauftrag zu mehr Wettbewerb, sprich tieferen Preisen führt, so ist das auch in Zukunft erlaubt. Die Kartellgesetzrevision bringt noch eine weitere Neuerung. Das Kartellgesetz wird auch zur Bekämpfung des starken Frankens eingesetzt. Anita Fetz.
Da zocken ausländische Konzerne wie Beiersdorf, Carlsberg, Coca-Cola, Apple, Microsoft und andere die Schweiz ab, indem sie von den Detailhändlern, von vielen KMUs zwingen, bei ihren Schweizer Filialen diese Produkte zu beziehen.
Ihr Bündner Ratskollege Martin Schmid von der FDP konterte.
Es ist kein Menschenrecht, einen billigen Nivea-Preis im eigenen Staat zu erhalten.
Auch der frühere WEKO-Präsident Stoffel glaubt nicht, dass das Kartellgesetz zur Bekämpfung der Frankenstärke das richtige Instrument sei.
Aber es kann natürlich nicht leisten, was ein Anschluss an den EWR oder an die Europäische Union leisten würde. Da muss man sich ganz klar sein, dass hier das Kartellgesetz nur Stückwerk leisten kann.
Nun geht das Kartellgesetz in den Nationalrat. Dort wird weiter an den Details geschraubt. Dann zeigt sich, ob auch die Große Kammer die Bekämpfung des starken Frankens in das Kartellgesetz hineinschreibt.
Thomas Oberer. Sri Lanka soll endlich seinen Bürgerkrieg aufarbeiten, das fordert der UNO-Menschenrechtsrat. Sowohl die sri lankische Armee wie die Tamil Tigers sollen im Konflikt, der bis 2009 dauerte, schwere Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Die Resolution aus Genf dürfte Präsident Rajapaksa etwas verstimmen. Erschüttern wird sie ihn nicht, dafür ist er in Sri Lanka viel zu mächtig. Südasien-Korrespondentin Karin Wenger.
Er glaube an die Demokratie, sagte Präsident Mahinda Rajapakse in einem Interview vor 2 Jahren mit dem Schweizer Radio. Damals war er eben mit großer Mehrheit wiedergewählt worden und sah siegesbewusst in die Zukunft. Doch etwas fehlte ihm zu seinem Triumph. Eine Zweidrittelsmehrheit im Parlament, um die Verfassung zu ändern. Rajapakse wusste sich zu helfen. Mit Ministerposten und anderen Verlockungen holte er etliche Oppositionelle in sein Lager. Über 100 Minister saßen damals im 225-köpfigen Parlament. Gewaltenteilung wurde zum Fremdwort. Präsident Rajapakse nannte das Demokratie.
Yeah, this is democracy, no? So what is that? That shows no democracy. We are following what others have done.
Schließlich hätten das schon andere vor ihm gemacht. Und wenn man die Oppositionellen bei sich haben wolle, dann müsse man ihnen auch etwas bieten, zum Beispiel einen Ministerposten. Die Strategie funktionierte. Rajapakse hatte bald eine Zweidrittelsmehrheit und wenig später änderte er die Verfassung. Seither kann er unbeschränkt wiedergewählt werden und ist sozusagen Präsident auf Lebzeit. Sri Lanka ist heute eine Art Monarchie, regiert von Präsident Mahinda Rajapakse und seinen 3 Brüdern. Gotabaya Rajapakse herrscht über das Militär, die Stadtentwicklung und Erziehung, Basil über die Wirtschaft und Jamal ist Parlamentspräsident. Der Rajapakse-Clan kontrolliere heute ca. 70% des Budgets, sagt Paiki Asotti Saravanamuttu, Direktor des Center for Policy Alternatives.
So it is, yeah, it's a structure of power, which is basically at its pinnacle are the brothers.
Es ist eine Machtstruktur, an deren Spitze die Rajapakse-Brüder sitzen. Sie kontrollieren alles. Der stärkste der Brüder ist Gotabaya Rajapakse. Er kontrolliert den ganzen Sicherheitsapparat. Von Kriegsaufarbeitung oder einer unabhängigen Untersuchung, wie dies heute von der UNO gefordert wurde, hält er nichts. Das machte er bereits vor 2 Jahren in einem Gespräch mit der BBC klar.
I am not allowing any investigation in this country. There nothing wrong happened in this country.
Ich werde keine Untersuchung in diesem Land erlauben. Hier ist nichts Unrechtes passiert und ich will nicht über eine Untersuchung sprechen. Das ist mein letztes Wort. Von Versöhnung zwischen den Volksgruppen, wie sie von Präsident Mahinda Rajapakse nach Kriegsende versprochen wurde, keine Spur. Die Tamilengebiete im Norden und Osten Sri Lankas seien heute de facto unter Militärherrschaft, sagt Alan Keenan von der International Crisis Group, einer Organisation, die weltweit Analysen zu Konfliktgebieten erstellt.
That it also is restricting basic democratic rights of Tamils.
Jedes Aufbegehren der Tamilen wird mit dem Vorwand von Sicherheit im Keim erstickt. Dabei werden auch die demokratischen Grundrechte der Tamilen beschnitten. Das Versammlungsrecht, Meinungsäußerungsfreiheit oder mitzureden, wenn es um Gesetze geht, die ihr Land und ihre Kultur betreffen. Widerstand gegen den Rajapakse-Clan gibt es kaum mehr. Die politische Opposition ist so zerstritten, dass sie keine Gefahr für die Rajapakses bedeutet. Eine der wenigen kritischen Journalistinnen war Frederica Jans, die ehemalige Chefredaktorin der Zeitung Sunday Leader. Nach einem kritischen Artikel über Gotabaya Rajapakse stellte dieser eine Schadenersatzklage von umgerechnet mehreren Millionen Schweizer Franken. Das sei sein Recht, sagte Gotabaya der BBC. Wenn sie das nicht vermögen, müssen sie eben die Zeitung schließen. Das will ich. Die Zeitung ging inzwischen bankrott. Im vergangenen September wurde sie von einem Geschäftsmann, der den Rajapakses nahesteht, aufgekauft. Die Chefredaktorin Frederica Jans wurde entlassen. Sie floh ins Exil.
Schwarz, Rot und Schwarz. So präsentieren sich die Zahlen der großen drei der Schweizer Stromwirtschaft. Ein großer Verlust resultierte letztes Jahr bei der Alpiq. Ein Gewinn schrieb hingegen die AXPO und, das zeigen die heute präsentierten Zahlen, einen Gewinn gab es auch bei der BKW. Trotz der unterschiedlichen Vorzeichen beim Geschäftsergebnis, alle drei Stromkonzerne kämpfen mit Schwierigkeiten. Tobias Fessler.
Früher verkauften die Schweizer Energiekonzerne über die Mittagszeit teuren Strom aus den Wasserkraftwerken ins Ausland. Und in der Nacht pumpten sie mit billigem Atomstrom aus Frankreich das Wasser wieder hoch. Doch seit dem massiven Ausbau der Sonnen- und Windenergie in Deutschland und Italien rentiert dieses zuvor zuverlässige Geschäft für die Schweizer Stromwirtschaft kaum mehr. Die neue Alpiq-Chefin Jasmin Steiblin ist sich des Wandels bewusst.
Was für Jahrzehnte galt, gilt nicht mehr. Stabiles, kalkulierbares Umfeld hat sich fundamental verändert und in einer für unsere Branche rasanten, noch nie dagewesenen Geschwindigkeit.
Das zwingt die großen, mitunter ziemlich trägen Stromkonzerne zum Umdenken und zum Handeln. So korrigierte Alpiq in den letzten 18 Monaten die Bewertung ihrer Anlagen markant nach unten und hat Beteiligungen im In- und Ausland verkauft. Gleichzeitig baut die Führungsetage den Konzern fundamental um. Alte Denkmuster müssen aufgebrochen werden, erklärt Alpiq-Chefin Steiblin.
Wettbewerb, Veränderungen, tägliches Auseinandersetzen mit Produktivität, Kosteneinsparungen, Restrukturierungen, Umdenken, sich agil aufstellen, fit für die Zukunft, proaktives Denken. All das, was in der produktiven Industrie tagtäglich und normal ist, ist für unsere Branche, so wage ich es mit meinen eigenen Worten zu sagen, neu.
Bislang galt in der Schweiz 40% Atomstrom, 60% Wasserkraft. Nun müssen neue Energieträger den fehlenden Atomstrom ersetzen. Doch Wind- und Sonnenenergie ist nicht zuverlässig Tag und Nacht verfügbar. Das erfordert ein flexibleres System. Wie genau sie dieses System aber umbauen wollen, erläuterten Alpiq, AXPO und BKW, die großen drei der Schweizer Strombranche, bisher noch nicht konkret. Der Berner Energiekonzern BKW verzichtet in der Strategie für die Zukunft seit einem knappen Jahr auf die Kernkraft und setzt auf Wasserkraft, Windenergie und Energiedienstleistungen. Zukunftsmusik. Denn noch immer produziert das umstrittene Kernkraftwerk Mühleberg fast die Hälfte des Stroms der Berner. Die neue BKW-Chefin Suzanne Thoma.
Wir wandeln uns von einem Infrastrukturunternehmen zu einer Energiedienstleisterin, basierend allerdings auf unserer Kompetenz, die wir als Infrastrukturunternehmen haben.
So will die BKW den Kunden beispielsweise künftig helfen, ihren Strom dann zu beziehen, wenn er am günstigsten zu haben ist. Doch die Berner brauchen auch neue Kraftwerke, denn ein Mühlebergersatz liegt in weiter Ferne. Hinzu kommt, die Gewinnmargen auf dem wichtigen internationalen Strommarkt schmelzen derzeit wie Schnee an der Frühlingssonne. BKW-Chefin Thoma.
Einerseits bedingt es, dass wir uns als Unternehmen noch fitter machen, produktiver werden, letztendlich tiefere Kosten haben. Und auf der anderen Seite stellen sich auch die Frage der Investitionsentscheide, die vor uns stehen. Wie viel investieren wir und in welche Technologien investieren wir in der Zukunft?
Gesucht sind neue Einnahmequellen, denn sinken die Gewinne, schrumpft auch der Spielraum für Investitionen. Große Unsicherheit herrscht zudem bei den sehr langfristig angelegten Milliardeninvestitionen in die Pumpspeicherkraftwerke in den Schweizer Bergen. AXPO-Chef Heinz Karrer erklärt fast fatalistisch.
Ja, das Einzige, was wir sicher wissen, ist, dass wir nicht wissen, wie es sicher aussieht, morgen und übermorgen. Deshalb versucht man sich mit Szenarien zu behelfen.
Szenarien wie die unberechenbare Sonnen- und Windenergie aus dem benachbarten Ausland am besten genutzt werden kann, um damit künftig ein Geschäft zu machen. Die Unternehmen müssen es schaffen, den überschüssigen, billigen Strom dann zu speichern, wenn er vorhanden ist, und den teuren Strom dann zu produzieren, wenn die Nachfrage groß ist. Das kann wetterbedingt von einer Minute auf die andere wechseln. Gelingt das nicht, werden die immensen Investitionen in den Bergen für die Stromkonzerne zu Milliardengräbern.
Tobias Fessler. Basel wird immer mehr zu Rheinhattan. Mit dem Messeturm 105 Meter, dem geplanten Roche-Turm 178 Meter und dem Clara-Turm immerhin noch 96 Meter entsteht am Rheinknie ein richtiger Hochhauspark. Aber eine wahre Großstadt besteht nicht nur aus immer höheren Türmen, sie besteht auch aus Parks, findet ein Basler Landschaftsarchitekt und plädiert für einen Central Park Basel. Der Bericht von Gaudenz Wacker. Ja.
Vogelgezwitscher über den Gleisen. So klingt's beim Basler Bahnhof SBB in Zukunft, im Filmclip von Donald Jakob. Der Basler Landschaftsarchitekt wirbt damit für seine Vision eines Central Park Basel. Eine riesige neue Grünfläche am Rand moderner Neubauten, errichtet über den Gleisen. Zwischen Bäumen tollen Kinder herum, auf dem Rasen flätzen sich Studenten, auf Lounge-Sesseln lassen Geschäftsleute bei Feierabenddrinks den Tag ausklingen. Alles in Richtung Westen, was der Idee gar eine Prise Romantik verleiht, träumt Donald Jakob.
Basel hat sehr wenig Flächen, wo man den Sonnenuntergang genießen kann. Da könnte man das. Das wird auf jeden Fall ein Treffpunkt für die ganze Stadt. Und wenn da jetzt noch ein schöner Park dazu kommt, ist das sicher für alle ein Genuss.
Mit seinem Central Park, so Jakob, wären quasi zwei Fliegen mit einem städtebaulichen Streich geschlagen. Er sei die Antwort auf die Frage:
Wie kann man verdichtet bauen und gleichzeitig auch Grünanlagen schaffen für die ganze Bevölkerung? Also eine Möglichkeit ist dieser Zentralpark, der ein Gleisfeld mitten in der Stadt nutzt und darauf Neuland schafft.
30.000 Quadratmeter nutzbare Fläche, etwa das Zehnfache des Berner Bundesplatzes, soll neu entstehen. Die Idee mag bestechend klingen, stößt aber auf Widerstand. Sowohl die Basler Regierung als auch die Landeigentümerin, die SBB, wehren sich dagegen. Ein Park über den Gleisen könnte den Bahnhof am Wachsen hindern, befürchtet SBB-Sprecher Reto Scherli, und hätte buchstäblich seine Schattenseiten.
Man darf nicht vergessen, es gäbe nicht nur ein attraktives Oben, sondern auch ein ziemlich ungemütliches Unten. Dort halten sich täglich tausende Passagiere auf den Perrons auf und die Atmosphäre dort wäre durch die tiefe Decke des Central Parks eher ungemütlich und nicht annähernd so schön wie oben im Park.
Mit viel Glas und Deckenlicht werde er diesem Szenario entgegenwirken, erwidert Donald Jakob. Sein Central Park ist für ihn mehr als nur ein Park. Er versteht ihn als Antwort von unten auf neue Basler Megabauten wie das neue Messezentrum oder den 178-Meter-Turm der Roche, als Kontrapunkt zur Entwicklung in die Höhe. Da widerspricht der Basler Baudirektor Hans-Peter Wessels. In Basel sprössen nicht nur Hochhäuser aus dem Boden.
Dieser Eindruck täuscht. Natürlich fällt das sehr auf, wenn in die Höhe gebaut wird. Da gibt es einige Projekte zurzeit in Basel, das ist ganz richtig. Insgesamt aber geht die Stadtentwicklung überhaupt nicht nur eintönig Richtung Hochhäuser, sondern wir bauen neue Stadtperke, wir öffnen das Rheinufer, schaffen zusätzliche Begegnungszonen und so weiter.
Von seinen Gegnern in der Regierung und bei den SBB lässt sich Donald Jakob nicht abbringen. Seit 8 Jahren kämpft er für seine Idee, die ihm im Übrigen auch einen schönen Auftrag bescheren würde. Zuletzt lancierte er gar eine Volksinitiative für den Central Park. Die nötigen Unterschriften waren in Rekordzeit da. Die Idee genießt in Basel mittlerweile breite Unterstützung. Von den Grünen über den WWF bis hin zu Gewerbeverband und Handelskammer. Eine Allianz, die Jakob in seinem Glauben bestärkt.
Dass da wirklich ein großes, breites Bedürfnis von der Bevölkerung besteht nach einer anderen Form von Stadtentwicklung, und es ist nur zu hoffen, dass die Verwaltung das auch wahrnimmt und nicht nur große Hochbauprojekte lanciert, sondern auch etwas für die Bevölkerung tut.
Tatsächlich, Jakobs Idee ist populär. Viele Anwohnerinnen und Anwohner scheint sie zu bezirzen.
Es ist sicher ein Gegenpol dazu, und dass man einfach nur immer in die Höhe offen geht, dass man auch für das Volk etwas hat, wo man sich ausbreiten kann, also wo man auch ein gewisses Freizeitangebot vielleicht kann anbringen, wo man jetzt nicht hat.
Das wäre ein wunderbarer Kontrapunkt und so eine Gegensatzerfahrung dazu noch. Wirklich auch eine Fläche, wo es ein Stück Ruhe auch geben kann.
Strittig bleibt, wie teuer diese Fläche würde. Der Initiator rechnet mit 80, der Kanton mit mehreren 100 Millionen Franken. Klarheit soll eine Machbarkeitsstudie bringen, über die der Basler Grosse Rat nächstens bestimmt. Als Trumpf bleibt dem Visionär die Volksinitiative. So, dass dereinst vielleicht tatsächlich die Vögel in Baumkronen über den Basler Gleisen zwitschern.
Der Traum vom großen Central Park in Downtown Basel. Das war Gaudenz Wacker und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Matthias Kündig, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fillinger. Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf SRF 2, SRF 4 und der SRF Musikwelle oder auf dem Internet srf.ch/Echo der Zeit.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.